Ich lade euch ein, eure Bibeln im Markus-Evangelium aufzuschlagen. Und zwar im ersten Kapitel, in den Versen 29 und bis 39. Wenn ihr neu seid, dann wisst ihr vielleicht nicht, dass wir uns dazu verpflichtet haben, in dieser Gemeinde auch, abschnittweise durch die Bibel durchzugehen. Im Moment sind wir im Markus-Evangelium und gehen ganz sorgfältig durch jede Passage durch. Wir tun dies, denn wir glauben, dass Gott all sein Wort inspiriert hat. Und so geben wir uns dem Herrn hin, von seiner Schrift her sequenziell durch alle Dinge durchzugehen, um darin durch sein Wort belehrt zu werden. Und so lesen wir auch durch das Wort zusammen, gemeinsam. Die Verse 29 bis 39 befassen sich auch mit dem, was wir letzte Woche gemeinsam erblickt haben. Da geht es um einen Tag in dem Leben Jesu. Ganz besonders ein Sabbattag. Und ganz besonders haben wir davon gelesen letzte Woche, dass als er dort in der Synagoge war, dass die Menschen ganz erstaunt darüber waren, mit welcher Vollmacht Jesu verkündigte. Und da hat dann ein Dämon aufgeschrien und hat gefragt, ob er nun da sei, um ihn völlig zu vertilgen. Und das hat die Menschen dort natürlich in, nicht in Aufruhr, aber in völlige Bewunderung gebracht. Das ist nun der zweite Teil dieses gleichen Tages, nun der Abend des Sabbattages. Und es ist meine Hoffnung, dass wenn wir durch das Markus-Evangelium gehen, dass ihr versteht, dass Markus wirklich sehr gründlich durchgeht, beziehungsweise er geht direkt zur Sache. Er macht gar nicht lang rum. Er möchte nämlich sofort zum zentralen Punkt kommen. Der Jesus ist der Erretter der Sünder. So lasst uns unsere Aufmerksamkeit nun dem Worte Gottes zuwenden, dem Heiligen und von Gott Inspirierten. Sobald sie dann, Jesus, dann die Synagoge verlassen hatten, begaben sie sich in Begleitung des Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter Simons aber lag dort fieberkrank zu Bett, was man ihm sogleich von ihr mitteilte. Er trat nun zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber sogleich von ihr, und sie wartete ihnen bei der Mahlzeit auf. Als es dann Abend geworden war und die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu ihm, und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an den Krankheiten allerlei litten, und trieb viele böse Geister aus, ließ dabei aber die Geister nicht reden, weil sie ihn kannten. Frühmorgens aber, als es noch ganz dunkel war, stand er auf, verließ das Haus und begab sich an einen einsamen Ort, wo er betete. Simon jedoch und seine Genossen eilten ihm nach, und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Er aber antwortete ihnen, wir wollen anderswohin in die benachbarten Ortschaften gehen, damit ich auch dort die Botschaft ausrichte, denn dazu bin ich ausgezogen. So wanderte er dann in ganz Galiläa umher, indem er in ihren Synagogen predigte und die bösen Geister austrieb. So lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir kommen an dein Wort, treten dahin als abhängige Leute. Wir kommen zerschlagen durch die Woche, die wir hatten. Menschen, die auch überwältigt waren mit Sünde oder auch Versuchungen von Sünde, kommen wir als erschlaffte Leute, als Volk, dass wir alle Sünder sind, dass wir natürlich dein Wort nicht hören möchten und das auch nicht aufnehmen möchten. Wir bitten um deine Hilfe darin. Wir bitten, dass du, o Herr, dass du dein Wort uns öffnest, dass wir Jesus darin sehen, ihn in all seiner Gnade und Barmherzigkeit uns offenbar wird, dass du über all der Schwäche des Predigers wirkst und dass wir alle uns dem Herrn, alle uns dem Erretter nahen. Wir beten diesen Jesu Namen. Amen. Das Leben, das ist sehr beschäftigt. Auf vielerlei Weise. Viele Dinge, die unsere Aufmerksamkeit verlangen, die uns dazu bringen, dass wir kommen sollen und uns sorgen sollen. Dinge, die uns davon abhalten, an heilige Dinge zu denken. Das Leben kann wie ein Nebel sein, der uns alle Dinge verschleiert, nämlich den Herrn Jesus Christus zu erkennen. Und wie wir in die Schrift treten an diesem Morgen, so sehen wir Jesus in seiner ganzen Fülle. Und es ist meine Hoffnung und mein Gebet, dass wir ihn erkennen, so wie er ist. Wie er dort von Alters her in einer Synagoge verkündigte und dort diente. Nun, früher im jüdischen Sabbat war dieser Gottesdienst an einem Samstag. Wir benutzen oft den Begriff, den christlichen Sabbat. Wir halten uns im Gottesdienst am ersten Tag der Woche. An einem Sonntag. Das sehen wir auch in der Schrift, wie sich diese Veränderung dann eben auch ergibt. Nun, aber was wir hier haben, ist eine von Alters her jüdische Gesetzlichkeit. Erst inmitten dessen. Inmitten Leute, die solch eine Gesinnung haben. So möchte ich euch drei Dinge aufzeigen an diesem Morgen bezüglich Jesu. Das erste, die zärtliche Barmherzigkeit, die er mit den Menschen gegenüber hat. Das zweite über Jesus, was ich euch gerne aufzeigen möchte, ist seine persönliche Not für das Gebet. Und drittens, seine Hingabe seiner Aufgabe und Mission gegenüber, dass er sich dieser Pflicht hingibt. Was wir letzte Woche erblickt haben und auch in der Einführung heute gehört haben, ist, dass Jesus in der Synagoge verkündigt. Wie kam er dazu, solch eine Einladung zu haben, dort zu verkündigen? Das wissen wir nicht, aber was wir wissen, ist, dass er als Wanderprediger durch Galiläa jetzt durchging, erst dort am Ufer von Galiläa und dort dann eben auch vier Männer zu sich berufen hat, erst als Jünger, dass sie ihm helfen in seinem Dienst und quasi sein Werk, wenn er dann weg ist, eben auch weiterführen. Wir haben auch ein kleines Gespür davon, was er predigt. Nur ein paar Verse vorher, wo wir nämlich davon lesen, dass Jesus von dem Königreich predigt, dass es jetzt da ist, dass es kommt. Dass er dann auch davon predigte, von der Umkehr gegen die Sünde. Dass er dann auch predigte, Glauben, dass die Menschen zu ihm kommen. Buße und Glauben, die zwei Hauptpunkte seines Dienstes. Und hier ist Jesus nun auch wieder in der Synagoge. Er predigt, er tut einen Dämon austreiben, der eine große Sache aus dieser Situation machte. Und wir sollten auch verstehen, dass Jesus auch dass Jesus das erlebte, dort zu der Zeit, in einem viel größeren Maße, als was ich, also jetzt der Nick hier an einem gegebenen Sonntag auch erlebt, dass die Leute sich gemeinsam sammeln, um das Wort zu hören. Und dort natürlich noch viel mehr. Und da sah man auch noch die Austreibung eines unreinen Geistes. Was wir dann in Vers 29 lesen, ist, dass Jesus die Synagoge verlässt. So wie ein Prediger auch, der nach dem Gottesdienst nach Hause geht und zurückkommt. Und sofort hat Jesus die Synagoge verlassen und kam zu Simon, also zu dem Heime Simon und Simons und geht dahin, um auch zu ruhen. Er geht zu dem Heim von Simon Petrus, dort wo Andreas auch lebte, sein Bruder, dort in Kapernaum. Und er hat alle vier Jünger mit sich dabei. Seht ihr, Jesus war wie ihr. Wenn ihr dann fertig seid mit dem Gottesdienst, dann will er erst was zu essen und legt sich auch hin und etwas zum Ruhen. Er ist ein Sabbatierer, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig übersetzt ist, aber er heiligt den Sabbat. Ein Sabbatheiliger, kann man sagen. So, hier haben wir dann eine, die Schwiegermutter Simons, die krank ist. Ganz simpel. Vielleicht denkt ihr, hey, diese Woche war ich krank, ich hatte Fieber, ist natürlich nicht spaßig, es ist schmerzhaft, aber ey, es ist auch keine große Sache. Aber früher, von Alters her, da war es für eine viel größere Sache. Sie waren gefährlich, waren oftmals auch lebensbedrohlich. Eine Influenza hat Menschen umgebracht. Vor 150 Jahren war das mal so, dass ein Fieber eine große Sache war. Das hat Menschen dazu gebracht, auch zu sterben. Und als er dann dort zu dem Heim von Simon Petrus kam und dort die Schwiegermutter sah, wie sie krank war und da lag. Klar, früher hat man nicht die Vorstellung oder einfach auch die Erkenntnis gehabt, wenn es um die Bakterien gab, hey, wenn jetzt jemand einen anderen anhustet oder wenn ich jetzt krank bin und fasse jemand anders ins Gesicht, dass es nicht eine gute Sache ist. Und die Jünger wissen, wer Jesus ist, kommen zu Jesus und sagen, hey, so sieht die Situation aus mit der Schwiegermutter von Simon Petrus. Und dann sehen wir etwas in Vers 31, was etwas sehr Besonderes. Ich lese vor. Er trat nun zu ihr, fasste sie bei der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber sogleich von ihr. Das sind einige Dinge, die wir hier mitnehmen sollten, in diesem einzigen Vers der Schrift. Das erste, nämlich, dass es eine große Sache ist, dass er zu einer kranken Frau kam, ja, und dass er sie auch noch anfasste, um sie zu heilen. Wir haben erst letzte Woche gesehen, in den Versen zuvor, dass er den Dämon austrieb. Und wie tat er das? Mit einem einzigen Wort. Er ist nicht hingegangen, hat den von Dämonen besessenen Mann angefasst. Rein theoretisch, und das sage ich euch, er müsste nicht einmal sprechen, um diesen Dämon auszutreiben oder eine Person zu heilen. Er müsste locker reichen, einfach nur zu blinzeln. Er musste auch hier die Schwiegermutter nicht anfassen. Doch er tat es. Er hat sie angefasst und hat sie aufgerichtet. Und das Fieber wich von ihr. Er hat ihr jetzt nicht ein neues Rezept verschrieben, das eine revolutionäre Gesundheitspille, die was in Stunden oder in Tagen sofort das Fieber beseitigt, sondern in einem Augenblick, sofort, an der Hand genommen und das Fieber war weg. Was ich euch davon sagen möchte, ist, dass Jesus nicht Angst vor ihrer Unreinheit hatte. Es ist absichtlich, dass er ihre Hand anfasst. Denn er möchte etwas aufsagen, nämlich was für ein Herz er ihr sie gegenüber hat, damit sie geheilt wird. Dass sie fühlt seine Sorge, die er ihr gegenüber hat. Vor einigen Jahren saß ich mit einer Familie zusammen, wie sie dann beim Arzt waren. Und sie hatte mit chronischen Schmerzen zu kämpfen. Und sie ist schon zu vielen Ärzten gegangen und immer ohne Erfolg. Aber das, so hieß es, war ein Experte. Er war der Beste der Besten. Vielleicht kennt ihr die Erfahrung. Man geht zum Arzt, man ist Stunden im Wartezimmer, obwohl sie schon zwei Wochen vorher wussten, dass sie kommen werden. Und dann fragt man sich, wird das jetzt irgendwie noch was? Man sitzt da mit den Familienmitgliedern und hat einfach Schmerzen. Und man wundert sich da, wo ist jetzt der Arzt? Wann kommt er endlich? Endlich werden wir dann in einen Raum gebeten und sitzen da immer wieder. Nochmal 15 bis 30 Minuten. Kommt jetzt der Arzt bald oder kommt Jesus zuvor noch? Wird das heute noch was? Schmerzlich unter einer Krankheit leidend sitzt man da. Es ist ungemütlich. Ja, man sitzt da vielleicht auf so einer Liege. Ja, kalter Stahl überall, jetzt nicht wirklich gepolstert. Und da kommt jetzt der Arzt rein. Ein junger Arzt fliegt herein in das Zimmer mit dem, guckt einem nicht mal in die Augen, steigt sofort ein mit Fragen, blickt nicht mal irgendjemand an, sondern guckt da vielleicht auf seinen Bildschirm und fängt direkt an, mit Fragen loszuschießen. Und man kann schon, merkt schon, dass von den Fragen, die er stellt, dass er vielleicht gar nicht zuhört. Und nicht einmal hat die Person sich dann uns hingewendet, ein tröstendes Wort gespendet, hat nicht immer ist uns nicht mal nahe gekommen. Und auch in der Stimme hat man gemerkt, da ist einfach keine Zuneigung. Man kann die Zuneigung vielleicht mit einem toten Körper vergleichen. Vielleicht hattet ihr schon mal solch eine Situation. Ich denke, das hattet ihr. Das ist nicht allzu unbekannt. Vielleicht hattet ihr es auch nicht mit einem so großen Maße erfahren oder vielleicht auch darüber nachgedacht. Aber was oft den Menschen rübergebracht wird, wenn man krank ist und bedürftig und leidend, dass man sich irgendwie nicht mit dieser Person befassen möchte. Man möchte sich fernhalten von den Leuten, damit man nicht auch die gleiche Krankheit einfängt oder so. Oder Menschen, die verletzt sind, tiefe Trauer, Depression oder irgendetwas, sucht es euch aus. Man weicht diesen Leuten dann irgendwie aus und möchte den Leidtragenden irgendwie nicht ertragen. Man hat vielleicht auch bei kranken Leuten die den Anschein, ach, vielleicht werde ich ja selbst auch krank. Man möchte einfach nicht, dass die tolle Woche zerstört wird. Aber das ist nicht, was Jesus tut. Er kommt der Frau nahe, fasst ihre Hand an und heilt sie ganz barmherzig, ganz liebevoll und hingebend. Das war ein Tag der Barmherzigkeit für sie. Das war jetzt nicht ein Tag, an dem der Herr dann einfach von einem Missionstag zum anderen herumlief, sondern das war ein Tag der persönlichen Sorge, an dem er seine Kraft einer Person gegenüber erwies, einer ganz individuellen Person. Und wir werden weiterlesen, lesen wir in Vers 32, dass am Abend sie, die Jünger, alle die zu ihm brachten, die leidtragend waren, krank waren und von Dämonen besessen. Und sie sammelten sich an der Türe. Wunderbar, viele Details. Man kann sich das vorstellen. Jesus im Haus, jeder weiß, was er tat in der Synagoge. Und jetzt zeigt er den Jüngern, oh wow, ich kann sogar noch Kranke heilen. Und dann denken die Jünger vielleicht, hey komm, wir können ein kleines Krankenhaus aufbauen. Komm, er kann hier die Dämonen austreiben, auch die Kranken heilen, dann holen sie alle Leute her. Denn wer ist Simon Petrus? Lass uns doch mal drüber nachdenken. Er ist kein reicher Mann, er ist ein Fischer. Er teilt sein Hab und Gut sogar mit seinem Bruder, Andreas. Das heißt, er ist sogar noch armer als das eigentlich sein, noch weniger Geld, als er eigentlich haben sollte. Es heißt in der Schrift, dass er viele heilte. Was Markus uns hier auch zeigen möchte, in Vers 32 zum Beispiel, ist, dass da ein Kontrast ist zwischen dem Dämon, der letzte Woche noch in dieser Synagoge sitzen konnte und eigentlich damit kein Problem hatte. Also als er immer wieder in diesen formalen, toten Synagogen-Gottesdienst ging, der Pharisäer. Und dass am Abend, wir dann in Vers 32 lesen, dass dann alle Kranken und Besessenen zu ihm kamen. Nun, der Sabbat der Juden war immer von Sonnenuntergang bis, oder war von einer Sonnenzeit bis zur anderen quasi. Also wenn die Sonne unterging am Samstag, dann war der Sabbattag vorbei. Das heißt, der Sabbattag war vorbei und sie brachten alle Leute zu ihm her. Was da passierte ist, die Leute dachten nämlich, hey, wir werden jetzt nicht tagsüber kommen und nicht in der Synagoge, weil sie denken, hey, vielleicht wird er es dann verweigern, dass wir ihn heilen, dass er uns heilt oder uns auch die Dämonen austreibt. Dass es eben da quasi nur um einen Formalismus ging, versteht ihr? Also, dass die Leute dann eben dachten, okay, wir können tagsüber nicht zur Synagoge kommen, weil das macht man halt nicht am Sabbat, das kann man nicht und das ist eine Schranke und da ging es quasi nur um eine formelle Einhaltung. Und deswegen kam sie erst abends, als der Sabbattag dann vorbei war, zu ihm dann nach Hause. Aber das ist natürlich falsch, denn er ist so gnädig und barmherzig und liebevoll, wenn wir auch davon lasen, als Jesus dann diesen Brei machte, auch zum Beispiel mit diesem Blinden und mit diesem Brei aus seiner Spucke und das dann eben an seine Augen rieb und dann diese Person von Jesus geheilt wurde. Es ist jemand, da sehen wir auch wieder, jemand, der ganz zärtlich und liebevoll mit den Menschen umgeht und auch ganz persönlich, dass er auf sie eingeht. Nun, was ist nun die große Sache in all diesem? Für Jesus am Ende des Tages das Wort zu verkünden und Menschen zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und ich sage euch, wenn ihr noch nicht ausgeschöpft seid oder wenn ihr nicht glaubt, dass es erschöpfend ist zu predigen, dann das ist wahrlich so, das ist wirklich auch sehr eine Sache, die sehr viel Kraft in Anspruch nimmt. Aber Jesus auch nach diesem Tag, an dem er all diese Dinge tat, so ging er trotz alledem noch darauf ein und ist auf die Menschen zugegangen. Und hat auch die Schwiegermutter geheilt. Kam hin, um die Menschen zu heilen und um sich für diese Menschen zu sorgen. Deswegen möchte ich euch nochmal ans Herz legen und euch sagen, eure Leiden sind dem Herrn nicht egal. Eure Momente des Leidens und in schwierigen Situationen. Er erhält alle Dinge durch die Kraft und Macht seines Wortes. Vielleicht eure Zehen, die euch wehtun, eine kleine Zeh auf, was euch Schmerzen bereitet, die Kopfschmerzen, die Rückenschmerzen, die Schwierigkeiten des Lebens, den Verlust eines Geliebten, vielleicht auch den Streit, den man hat mit den Kindern oder mit der Ehefrau, auch den Schwierigkeiten, die man hat in der Arbeit. Sei es deine Depression, die ihr nicht weggeht. Eure Freunde machen sich lustig über euch und es ist wirklich eine schwierige Sache. Tag ein, Tag auch aus. Er sorgt sich um diese Dinge, er sorgt sich um dich. Und sein Dienst in Markus 1 ist nur ein Beispiel dafür. Nämlich seine Sorge, die er hat für sein Volk. Seine Herrlichkeit und seine Macht wird aufgezeigt. Zum Besten seines Volkes, damit wir an ihn glauben. Er blickt die Worte von Jesaja 41, 13. Da lesen wir nämlich, ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand nimmt und zu dir sagt, hab keine Angst, ich helfe dir. Seht das Herzen, Jesus, auch in euren Anfechtungen, vielleicht auch mit eurer Frau, mit eurem Ehemann, dass auch wenn euer Leben völlig beschäftigt ist, verfinstert durch alle möglichen Dinge, könnt ihr wissen, dass er sich immer noch um euch sorgt. Und ich hoffe, dass ihr das zu Herzen nehmt. Dass auch der Schmutz und das Leiden eures Lebens nicht zu unrein ist für den Herrn. Dass er sich nicht dafür zu gut ist, sondern dass er sich für euch sorgt. Noch einmal, dies ist der Sabbat. Beziehungsweise, neigt sich der Sabbat hier gerade zu Ende. Jedenfalls nach jüdischer Tradition. Und dann ganz früh am Morgen, als es noch dunkel war, ging Jesus dann aus an einen einsamen Ort, um zu beten. Ganz einfach, nicht wahr? Wenn Jesus aufsteht, an einen einsamen Ort geht, dort, wo niemand ihn suchen wird. Lasst mich euch eine Frage fragen. Seid ihr ein Frühaufsteher? Freut ihr euch, früh morgens aufzustehen? Manche vielleicht? Der Herr segne euch. Das ist eine schöne Sache. Für mich zum Beispiel ist es eine schwere Sache. Wenn ich morgens aufstehe, dann nur nach viel Kampf. Ich weiß nicht, ob Jesus ein Frühaufsteher ist, ob er jetzt einfach nur liebt, morgens aufzustehen und rauszugehen. Ich weiß auch nicht, ob irgendwo geschrieben steht, dass er hier 2, 3 Espresso trinkt. Aber was ich weiß ist, dass der Tag zuvor ein sehr harter Tag war. Ja, wir wissen, dass Jesus am Abend schlief, aber es kamen hier so viele Menschen zu ihm von Kappeln und sie kamen, um geheilt oder dass der Herr sich um sie sorgt. Und ich denke auch nicht, ganz gewiss nicht, dass Jesus dann sagte, hey, ich habe jetzt keinen Bock oder keine Zeit oder keine Kraft, komm einfach morgen wieder. Sondern was wir auch hier lesen ist, dass Jesus frühmorgens ausging und das Gebet seine Priorität machte. Er ging an einen Ort, an dem er Ruhe hat mit dem Herrn, er Ruhe hat mit Gott. Da fragt ihr euch bestimmt, wieso? Wieso passiert das? Aus der Tatsache, denn er brauchte das Gebet. Vielleicht sitzt ihr hier und denkt vielleicht, wieso? Das ist doch der Herr der Herrlichkeit. Er ist Gott. Und die Antwort ganz klar ist, er ist Gott. Er ist wahrhaftig Gott und auch wahrhaftig Mensch. Etwas, wo man sich auch wieder vor Augen führen lassen. Er ist ein Mensch gewesen, der sein Zeh anhauen kann, der Rückenschmerzen haben kann, der Schlaf braucht, hat er einen Körper. Er hat nicht einfach nur Fleisch angenommen, sondern er wohnte unter uns und war ein Mensch. Und er war auch erschöpft und er hat natürlich auch geschlafen. Doch was er hier bezeugt, der Herr Jesu, wie er hier nun aufsteht, um ins Gebet zu gehen, ist etwas, das wir aufmerken sollen, nämlich darin, dass Jesus mehr als er leibliche Ruhe bräuchte, brauchte geistliche Ruhe. Er ging an einen verlassenen Ort, an einen Ort, wo niemand ihn suchen solle. Er hat sich versteckt, damit er ein paar Augenblicke hat, mit dem Herrn gemeinsam zu sein, mit Gott, um sich Ruhe zu finden. Ihr Mütter könnt das bestimmt nachvollziehen. Wo ist eure Ruhezeit? Welcher Keller, welcher Dachboden, welcher Platz, vielleicht auch Väter. Ihr habt das bestimmt auch erlebt. Es gibt eine Zeit, da müsst ihr einfach raus. Vielleicht in der Arbeit, vielleicht während der Mittagspause. Vielleicht auch in dem ganz normalen Alltag. Da habt ihr einen Platz, da wisst ihr. Das ist wie ein Ruheplatz. Man schaltet sein Telefon aus. Ein Platz, wo man kein Facebook sich zu Rate zieht oder andere Dinge macht und sich ablenken lässt. Jesus wollte sich zurückziehen, weg von seinen Jüngern, weg von Kapernaum. Er wollte einfach nur Zeit verbringen mit dem Herrn und Gott des Himmels, damit seine Seele erfrischt wird zu seinem Dienst. Ganz einfach. Und es scheint so, als wäre es sehr effektiv. Er hat einen verlassenen Ort gefangen. Er hat gebetet. Es war ein Ort, wo er alleine war. Und es scheint so, dass einem Platz, wo er sich dann eben von den Jüngern versteckt, um sich in dem Herrn zu bergen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Als die Menschenmenge versuchte, ihn zum König zu krönen, und sie kamen und sonst so viele Leute, da hat er seine Jünger vorgesandt, damit er sich an einen ruhigen Ort zurückziehen kann, um dort zu beten. Was möchte ich damit sagen? Nämlich, ihr braucht geistliche Ruhe, wenn nicht sogar mehr als physische Ruhe. Wann geht ihr an den einsamen, verborgenen Ort, um einfach nur allein mit dem Herrn zu sein, mit eure, und eure Seele wieder herzustellen, mit der Barmherzigkeit und Gnade, die er euch gegenüber hat. Wenn Jesus geistlich ausgelaugt sein kann, dann braucht ihr es. Genauso viel wie er, wenn nicht sogar mehr in eurem Alltag. Ich weiß, dass ihr Schlaf priorisiert. Ihr schlaft jede Nacht. Manche behüten auch eure physischen Schlaf, aber habt ihr auch solch eine hohe Priorität für eure geistliche Ruhe? Vielleicht sind einige von euch hier, obwohl ihr so lange geschlafen habt und seid einfach völlig entleert und denkt, ach, ich weiß nicht, wie ich die Wache überstehen soll. Kein Plan, was mit mir los ist. Vielleicht brauche ich Hilfe von irgendjemandem. Ich versuche es. Ich hatte ja den Urlaub, aber irgendwie hat er nichts gebracht. Hast du auch deine Seele im Blick? Und die Seele, die auch Ruhe braucht. Vielleicht ist das der Fall. Vielleicht habt ihr nicht die Ruhe, die ihr so sehr braucht. Wenn du zum Vater rennst im Gebet, dann merkt ihr auch, welche Gnade er euch über euch hat. Empfangt die Gnade und den Dienst, der auch geistlich ist für eure Seele. Lasst mich das euch vorbringen, Christ, dass ihr das Gebet aussondert und nicht eine herum zu posaunen, sondern das daran auch zu gedenken, das hoch anzusehen. Und dann sehen wir letztens, dass Jesus sich auch der Mission hingab, seiner Aufgabe. Da sagen nämlich die Jünger zu ihm, hey Jesus, jeder sucht nach dir. Wenn Jesus Dämonen austreibt und Menschen heilt, dann wäre er bestimmt sehr belebt. Er hat gerade erst seinen Dienst angefangen. Und die Jünger denken dann gerade, hey, wow, das fängt gerade an, das wird gerade ein Riesenerfolg, hey, wir müssen da gleich weitermachen. So wie nach dem Motto, hey, du bist schon früh wach, auf geht's, dann lass uns gleich mal arbeiten, lass uns gleich mal loslegen, denken die Jünger wahrscheinlich gerade in dieser Situation, wie sie jetzt nun zu Jesus kommen. Doch seht, was Jesus ihnen dann erwidert in Vers 38. Er aber antwortete ihnen, wir wollen anderswohin in die benachbarten Ortschaften gehen, damit ich dort die Botschaft ausrichte, denn dazu bin ich ausgezogen. Die Leute denken vielleicht, hey, guck mal, die Leute, die kommen jetzt sogar in ein Zuhause von Fischern. Du hast ja eine so große Nachfolgschaft, so viele Leute, die jetzt kommen, und du willst jetzt woanders hingehen? Du hast doch hier so einen riesigen Dienst. Und das ist genau, was Jesus zu ihnen sagt. Jesus hat sich geweigert, ein menschlicher König zu sein. Das sehen wir auch hier wieder. Er hat sich seiner Aufgabe absolut hingegeben. Da war nicht einmal ein kleines Zögern, wenn es darum geht, seinen Auftrag zu erfüllen. Denn hier spricht er nämlich, lasst uns in die benachbarten Ortschaften gehen und dort das Wort verkündigen. Wären alle Heilungen und alle Wunderwerke des Herrn Jesus Christus aufgenommen, da würden wir jetzt noch all diese Dinge einfach nur lesen. Er könnte in einem Augenblick ganze Städte, ganze Nationen heilen. Aber Jesus ging es hauptsächlich um seinen Auftrag, nämlich die Verkündigung. Die Not der Umkehr, der Buße und das freie Angebot des Evangeliums. Das Evangelium. Jesus hat sich hingegeben, die Verlorenen reinzuholen, um sie zu erretten. Es ging ihm vielmehr darum, dass die Leute an ihn glauben, als dass Dämonen durch ihn ausgetrieben werden oder Menschen geheilt werden. Es ging hier um die geistliche Sache. Jesus war interessiert daran, aus Kapernaum rauszugehen und an Ort zu gehen, ganz bewusst, ganz entschlossen. Einen Ort, er hat seine Augen auf einen Ort gesetzt, einen Hügel, Golgatha, die Schädelstätte, dort, wo der Höhepunkt ist, am Kreuze, wo er sich hingab als Erretter. Er hat sich nicht zufrieden gegeben mit dem, was Kapernaum mit sich bringt, sondern hat sich hingegeben zur Errettung von Sündern. Nicht einen Augenblick hat er sich nach links oder nach rechts gewendet. Und wenn wir ganz tief graben an den Kern der Sache, wieso hat sich Jesus so sehr da deshalb hingegeben? Wieso genießt er nicht einfach nur seinen Ruhm und seine Bekanntheit nun in diesem Ort? Denn es ging darum, dass die Menschen das Evangelium hören, damit ihre Herzen überführt werden. Er war ein Evangelist, er hat verkündigt, damit Menschen errettet werden, um der Seele der Menschen willen. Denn es ging, denn er hat ein Herz für seinen Vater und für die, die sein Vater ihm gibt. Christ, weißt du das über Jesus? Dass über allen Dingen, dass deine Seele sein Herz ergriff, auch in seinem Dienst. Dass es sein Verlangen war, vor Gott, dem Vater, das ihn antrieb. Die Anwendung, so oft auch für Predigen, Christ erkennt den Herrn nochmal. Kennt ihr die Tiefe der Liebe des Herrn für dich? Sinnt ihr darüber nach? Lasst mich euch bitten, suchet ihn in diesen Dingen. Lasst uns gemeinsam beten. O himmlischer Vater, wir danken dir für die Lehre des Wortes, dass du uns 66 Bücher gegeben hast, bekennend deine Liebe für uns. Und, o Vater, ich bete, dass du uns hilfst, den Dienst Jesu zu erkennen und persönlich anzunehmen. O Herr, dass wir ein Volk sein, das sich erfreut in dem, was wir empfangen haben. Dass, o Herr, dass in all seiner Sorge für uns und in der Errettung, dass wir das erkennen, immer besser. Das bitten wir in seinem, in Jesu Namen. Amen.